Satireinventur. Eine Form, für die wir hiermit ein literarisches Patent anmelden. Eine warnende Vorbemerkung. Vom Generalsekretär des ZK, der KPDSU und sowjetischem Staatsoberhaupt aus den 60er und 70er Jahren, Leonid Iljitsch Brezhnev, weiß man, dass er seine Rechenschaftsberichte immer auf mehrere Stunden ausgedehnt hat. Nun, diese Zeiten sind vorbei und die Rahmenbedingungen für satirische Kommentare sind andere, ebenso auch für eine satirische Inventur. So beschränken wir uns auf einen Text, der in mittlerer Lesedauer und auch Sprechdauer exakt 12 Minuten und 23 Sekunden umfasst. Man kann diese Vorgabe auch einer App gleich dazu nutzen, sein individuelles Leseverhalten, was die Geschwindigkeit anbetrifft, zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu eichen. Es ist auch durchaus legitim, diese Passage zu überschlagen, allerdings unter der Gefahr, die eine oder andere versteckte Pointe oder auch lehrreiche Randbemerkung, die wir manchmal nicht vermeiden können, nicht mitzubekommen. Entscheiden Sie selbst, machen Sie uns aber nachher bitte keine Vorwürfe. Insgesamt haben wir bislang 21 Ausgaben herausgebracht mit 30.175 Wörtern, bestehend aus insgesamt 205.963 Zeichen. Dabei muss der Korrektness halber unbedingt darauf hingewiesen werden, dass 30.047 Leerzeichen mit eingerechnet werden mussten, entspricht 14,46%, ein Phänomen, das sich im Umgang mit politischen Themen nicht vermeiden lässt. Nun, solch nackte Zahlen sagen noch lange nichts über die Qualität der Aussagen aus. Als verlässliches Kriterium zur Qualitätsmessung haben wir schon zu Beginn des Jahres in unserer Ausgabe vom 9. Januar 2018 die Maßeinheit ZPW, Zeichen pro Wort, natürlich wiederum als Weltpremiere eingeführt und gleich auf die Neujahrsansprachen des Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin angewendet. Beide benutzten für jedes der von ihnen geschriebenen oder gesprochenen Worte durchschnittlich 6,4 Zeichen. Dazu gehören auch noch bei beiden rund 15% Leerzeichen. Die Neujahrsansprache des Chefautors unseres Satirspiegels umfasste im Vergleich dazu 4.476 Zeichen verteilt auf 665 Wörtern und erwies sich damit einem ZPW von 6,7 als stärker gefüllt, denn die Vorlagen von Angela und Walter. Ausgehend von diesem Referenzwert hat sich Prettler im Blog über das Jahr hinweg also qualitativ weiterentwickelt. Dafür spricht der inzwischen erreichte ZPW von 6,8. Dabei haben wir bewusst der Fairness halber auf zeichenreiche Wörter wie der Lieblingsbegriff von Lothar Schäffner, Ambiguitätsintoleranz, verzichtet. Ein Begriff mit 21 Buchstaben fühlt schon ganz schön und lässt sich vor allem auch in unterschiedlichem semantischen Kontext verwenden, selbst im Sinne einer Beschimpfung, zur Verdeutlichung. Sie können zum Beispiel Ihrem Gegenüber oder Ihrer Gegenüberin vorhalten, Ihre Ambiguitätsintoleranz stinkt geradezu zum Himmel. Unseres Erachtens ist dies geradezu ein sprachliches Meisterwerk, das ein theoretisches Konstrukt wie Ambiguitätsintoleranz sinnlich fassbar macht, stinkt und schließlich dann wiederum transzendental zum Himmel erhöht. Vielleicht noch ein ergänzender Hinweis, falls es den einen oder den anderen interessiert. Ambiguitätstoleranz bedeutet, es ertragen zu können, dass Dinge nicht eindeutig zu erklären sind. Dass es kein Schwarz-Weiß bei der Erklärung gesellschaftlicher Phänomene gibt, dass es Grauzonen und Schattierungen gibt. Ambiguitätsintoleranz ist folglich das Gegenteil davon und ein grundlegendes Muster zur Erklärung von Faschismus bzw. dessen Faszination auf eine Vielzahl von Menschen, die dann vielleicht auch AfD wählen. Sie erliegen schlicht der schlichten Vereinfachung. Insofern ist es nicht Aufgabe von Satire, eine schlüssige Erklärung für gesellschaftliche Vorgänge zu liefern, sondern auf die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten zu verweisen und diese Bandbreite auch ein Stück weit offen zu halten. Dies bedeutet zugleich, vor Schnellschüssen einer voreiligen Analyse zu warnen und vor allem Ideologien zu entlarven, und zwar Ideologien, die in dem Versuch bestehen, das Eigeninteresse als Gemeininteresse umzudefinieren. Solche Eigeninteressen, ob sie sich auf ein Individuum beziehen oder auf eine Gruppe, aufzudecken und gleichzeitig den Unterschied zwischen werdenden politischen Formen und dem konkreten Handeln gilt es deutlich zu machen. Konkret sind es die Mauscheleien, die Tricksereien, die Halbwahrheiten, die gegenseitigen Gefälligkeiten, das Schmieden von Interessenverbünden und das Zusammenfinden in Kartellen und schlicht das Auseinanderfallen von öffentlichen Begründungen und geheimen Interessen und letztlich auch die Unverfrorenheit zu glauben, die Bevölkerung würde das nicht wahrnehmen. Neben der kontinuierlichen Reflexion, was Satire soll und kann, geben Sie das Themenspektrum für Satire ab. Zu diesem Themenspektrum gehörte in dem abgelaufenen Satirejahr selbstverständlich die Wahlen sowohl im Bund als auch in Niedersachsen, einschließlich der jeweiligen Regierungsbildung, die vor allem auf Bundesebene einige dramatische und sogar satirische Wendungen mit sich brachte. Einbezogen in die satirische Aufarbeitung dieser Wahlen waren die Begleiterscheinungen in den Köpfen der Wähler und in dem Umgang der Politiker untereinander, der sich je nach Situation der Partnersuche änderte. Der G20-Gipfel und die mit dieser auslösenden Auseinandersetzung wurde ebenfalls zum Thema. Genauer gesagt die Kommentare aus Politik und Presse zu diesen Ereignissen. Dann hat selbstverständlich das Thema Auto unsere satirische Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Und dabei ging es weniger um das Produkt selbst, als vielmehr um das Gerangel im Umgang mit der Dieselproblematik und vor allem das Geschacher um die möglichen Lösungen und das Machtspiel zwischen Politik und dem Autokartell, zwischen demokratisch legitimierten Entscheidungen und Lobbyarbeit. Und schließlich auch um das Ruß-Schwarze-Peter-Spiel und um die Verantwortung, wer für den Schaden aufzukommen hat. Ein besonders gutes Beispiel für das Auseinanderdriften von Versprechen und Verheißung ist, die Pazifisten wird dies freuen, die Differenz zwischen erklärter Wehrbereitschaft und der Fähigkeit, diese zu garantieren, zwischen Auslandseinsätzen und Materialbeschaffungsprobleme im Innern, zwischen Maschinerie und Schrotthalte. Übertroffen wird ein solches Auseinanderklaffen, weil aus geschäftlichem Kalkül wohl noch durch die Differenz zwischen Verheißung und Versprechen der Banken gegenüber ihren Kunden und der Öffentlichkeit. Geradezu widerlich die Lyrik, mit der vor allem die zwei deutschen Großbanken um ihre Kunden und was noch schlimmer ist, um deren Vertrauen werben. Vorweg das deutsche Flaggschiff der Deutschen Bank, deren Chefs über Epochen hinweg sich einen Freiraum zwischen politischer Anerkennung und Verursacher von Skandalen verschafft haben. An all den Ereignissen sind zwangsläufig Personen beteiligt, die als lebendige Ziele für Satire herhalten müssen und auch aus Sicht der Konsumenten von Satire leichter zu treffen sind als irgendein anonym vernebeltes Konstrukt, eine Institution oder ein Prozess. Sie tragen als Akteure oder eben als diejenigen, die nicht handeln, Verantwortung und werden satirisch zu solcher gezogen. Rein statistisch liegt erwartungsgemäß Angela Merkel unter den politischen Personen an erster Stelle. Allerdings nicht unbedingt als politische Akteurin. Irgendwie war sie immer dabei, aber doch nicht so richtig. Zwar war sie auf allen Fotos zu sehen, doch die Scheuers, Spahns oder Dobrindts haben sich immer nach vorne gedrängt und gerierten sich als Hauptdarsteller. Und wenn man die Merkel in den letzten Wochen beobachtet hat, kommt einem in den Sinn, was der zweite Teil, also der eher passive Part der Redewendung, die wir tatsächlich so selbstverständlich benutzen, eigentlich bedeutet. Sie kann tun und lassen, was sie will. Während Merkel im Zusammenhang mit 20 Situationen genannt wurde, schafft es ihr ehemaliger Herausforderer Martin Schulz, immerhin noch an zweiter Stelle liegend, gerade einmal auf die Hälfte der Erwähnungen. Dies zunächst als Akteur und dann, so dramatisch traurig kann Politik sein, dass die Satiriker fast schon zum kollektiven Bedauern auffordern, als Opfer. Dann folgen schon Christian Lindner, der sich in seiner Marketingstrategie, den Vertriebswerk FDP zu nutzen, um sie selbst zu verkaufen, besonders geeignet ist, Menschen etwas anzudrehen. Gleichauf Horst Seehofer und in seinem Gefolge seine Vasallen Dobrindt und Scheuer und auch sein Gegenspieler Söder aus den bayerischen Widerstandsnestern. In ihrem unerschöpflichen Selbstbewusstsein, das sie wohl in der Abgeschiedenheit ihrer tiefen Täler und abseits gelegenen Sennhütten entwickelt haben, hat sich dort eine politische Kultur etabliert, die Skandale geradezu als identitätsfördernd betrachtet und in der Tradition des Urvaters des politischen Skandals Franz Josef Strauß weiterhin pflegt und als Markenzeichen für ihre politischen Führer hegt. Überraschend und ein Zeichen von noch tieferer Unverfrorenheit ist dabei, dass sie ihre Tricks, ihre Umdeutungen und ihren Egoismus nicht einmal verbergen, sondern sogar noch zur Schau stellen. Seht zu, so stark sind wir, dass wir uns das erlauben können. Sogar auf dem Nockernberg demonstrieren wir, wenn auch manchmal gequält, so doch generös unsere Anwesenheit. Hofnarren können sich eben nur Könige leisten. Man kann sich des Verdachts nicht erwehren, dass sie sich bemühen, in den Dimensionen eines Donald Trump vorzustoßen, sich selbstständig die eigene Macht dadurch vor Augen zu führen, dass man sich jede politische Albernheit erlauben kann und trotz aller höchsten Gefahren doch nicht weggesperrt wird, ist geradezu der Gipfel einer narzisstischen Entwicklung. Insofern ist die Person Trump im Grunde genommen einer satirischen Erreichbarkeit geradezu entrückt. Damit verschließt er sich mit seiner täglichen politischen Horror-Soap eigentlich einer rationalen Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite sind seine Aktionen einfach nicht zu übersehen und zwingen Prettl und Block doch immer wieder zu einer kommentierenden Aussage. Wir bitten schon heute um Verständnis. Neben den politischen Themen im Zentrum unserer Aussagen haben wir noch einen kleinen Kulturteil und manchmal auch etwas aus der Rubrik Vermischtes oder Personalien angehängt. Da wurde eine Parodie zu der Kritikersprache in der Kunst ebenso platziert wie unter anderem Anmerkungen zur persönlichen Situation von Gerhard Schröder oder zum Comeback-Versuch von KT zu Gutenberg. Satirischer Beifang eben.